jeder Platzwart irgendwie vom Fußballverein oder vom Golfclub wird hier aus dem Häuschen sein, wenn irgendjemand käme und würde dann über die Rasenfläche laufen wollen.
Das kann ich mir vorstellen.
Kann man sich auch gut vorstellen, ganz genau.
Hallo zusammen, ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Dein Fleckchen Grün. Und wisst ihr was? Gleichzeitig bin ich auch ein bisschen traurig. Das ist nämlich schon wieder die letzte Folge in diesem Jahr, bevor wir in die Winterpause gehen. Aber wie immer haben wir natürlich noch ein spannendes und wichtiges Thema für euch, das perfekt zur Jahreszeit passt. Und mit wir, da meine ich natürlich mich. Ich bin Gesa, Journalistin und Hobbygärtnerin. Und Werner, unseren Gartenexperten. Hallo Werner.
Hallo Gesa.
Wir wollen heute über den Rasen sprechen. Der nimmt ja in den meisten Gärten viel Platz ein und muss auch einiges einstecken. Wir laufen drauf rum, wir legen ihn platt, wir grillen drauf, spielen Federball oder was auch immer. Und deshalb braucht so ein Rasen Pflege. Und zwar nicht nur im Frühling oder Sommer, sondern auch im Herbst. Denn vorm Wintereinbruch ist der ideale Zeitpunkt, den Rasen nochmal so richtig schön zu verwöhnen. So geht er dann nämlich gestärkt in den Winter und wird im nächsten Frühjahr wieder zu einer schönen, dichten, grünen Rasenfläche. Welche Probleme bringt die kalte Jahreszeit denn eigentlich für den Rasen und für das Gras mit sich?
Das Entscheidende ist sicherlich das Thema Licht, weil einfach die Herbst- und Wintermonate sehr lichtarm sind. Wir haben mit den kurzen Tagen zu tun. Man hat vielleicht da nur 8 oder 10 Stunden Tageslänge. Und eben dieses wenige Licht bekommt im Rasen nicht sehr gut, weil Rasenpflanzen grundsätzlich sehr lichtbedürftige Pflanzenarten sind. Und da unter diesen Schwachlichtbedingungen leidet dann eben ein Rasen erheblich. Manchmal noch dadurch im ungünstigen Sinne begünstigt, dadurch, dass dann Laub auf dem Rasen drauf liegt und das natürlich auch noch dafür sorgt, dass noch weniger Licht an die Rasenpflanzen gelangt. Ein zweites ist sicherlich die Temperatur. Oft haben wir ja im Winter auch 10 Grad, das verträgt ein Rasen ganz gut, da wächst er auch noch ein bisschen. Aber wenn es dann unter 10 Grad ist, wächst er kaum noch. Und schließlich, wenn es dann mal so wäre, dass Dauerfrostsituationen vorhanden sind, dann mag der Rasen das nicht so sehr, weil einfach dieser Frost eher negativ wirkt. Vor allen Dingen, wenn man dann drüber laufen würde, dann ist es wirklich so, dass dann die Grashalme abbrechen. Und das ist für den Rasen wirklich nicht besonders gut.
Also wenn die festgefroren sind?
Ja.
Okay.
Jeder Platzwart irgendwie vom Fußballverein oder vom Golfclub wird hier aus dem Häuschen sein, wenn irgendjemand käme und würde dann über die Rasenfläche laufen wollen.
Das kann ich mir vorstellen.
Kann man sich auch gut vorstellen, ganz genau. Ne? Dann ein Phänomen, insbesondere im Winter 23/24, der viele Regen. Es hat ja wirklich pausenlos geregnet, unglaublich große Regenmengen. Das kann natürlich dazu führen, dass je nachdem, wo der Rasen auch beheimatet ist, dass es zu Staunässe kommt. Und das konnten wir auch so häufiger beobachten, dass wenn man über den Rasen dann drüber gegangen ist, dass es quasi sich anfühlte, als ob er über einen Schwamm gelaufen wäre, weil einfach so das Wasser dann auch gar nicht mehr richtig abgezogen ist. Rasenpflanzen sind sehr wasserbedürftig, aber zu viel ist dann einfach zu viel. Und besonders problematisch eben, wenn ein schlechter Wasserabzug vorhanden ist, das bekommt ihm dann gar nicht gut. Und das kann dann auch dazu führen, dass es zu einer Wurzelfäule kommt, was dann eben auch ja in der letzten Konsequenz den Rasen zum Absterben bringen könnte.
Oha, das klingt jetzt aber so, als wäre der Winter echt so ein bisschen schwierige Zeit für den Rasen.
Ist es, weil es kommt noch ein weiteres hinzu, auch das sollte man nicht ganz vergessen. Oft ist es kein Thema mehr, aber wenn es mal ein Thema ist, kann das auch sehr gravierend sein. Wenn wirklich mal über 14 Tage, 3 Wochen eine geschlossene Schneedecke auf der Rasenfläche liegt, haben wir ja eher so in den Mittelgebirgslagen oder vielleicht nach Ostdeutschland hin, dann ist da natürlich überhaupt kein Luftaustausch mehr möglich. Und auch das begünstigt einen Pilzbefall extrem. Und da gibt es den sogenannten Schneeschimmelpilz, der sich dann an den Rasenpflanzen bildet. Eben Luftabschluss, Feuchtigkeit. Und unterhalb dieser Schneedecke ist es ja auch verhältnismäßig mild, weil Schnee ja durchaus isoliert. Also auch das ist nicht ganz zu unterschätzen an kritischem Punkt, eben was die Rasenpflege im Winter betrifft.
Schneeschimmelpilz habe ich noch nie gehört. Aber gut, in Köln schneit es auch nicht so oft. Aber das klingt ja alles so, als wäre es wirklich sinnvoll, den Rasen vorm Winter nochmal so vorzubereiten und bestmöglich dann in diese Zeit zu schicken. Wie machst du das denn eigentlich? Du hast doch sicher auch relativ große Rasenflächen bei dir. Hast du da irgendwie so eine Herbstroutine oder sowas?
Ja, ich achte schon drauf, dass so das Herbstlaub, was eben abgefallen ist, dass ich das, sobald es geht, auch zusammenhake und entsorge. Man merkt das dann auch relativ rasch, wenn man das dann eben zusammenhakt, dass es so relativ weiches Laub gibt, beispielsweise von einer Birke oder auch von einer Haselnuss. Das wäre wahrscheinlich nicht ganz so kritisch, weil das auch relativ rasch zerfällt, das Laub. Aber wenn man irgendwo im Garten vielleicht eine große Magnolie stehen hat, dann ist dieses Magnolienlaub fast so lederartig. Und wenn das auf der Rasenfläche liegen bliebe, ist das sehr schwierig. Also von daher, das sollte man dann machen, das abzuhaken. Das muss jetzt nicht auf der Stelle passieren, aber irgendwann im November sind die Bäume und Büsche ja schließlich alle kahl, dann sollte man es abgehakt haben, dass einfach da nichts mehr auf dem Rasen drauf ist. Dasselbe gilt natürlich auch für Äste. Kommt sicherlich im Laufe des Winters auch immer noch ein bisschen was dazu, weil wir häufig ja auch windige Situationen haben. Aber da sollte man schon darauf achten, dass das dann kontinuierlich entsorgt wird.
Also einmal richtig schön aufräumen.
Sollte man schon
machen. So ein Herbstputz statt des Frühjahrsputzes. Und was wäre dann der zweite Schritt?
Den Rasen auch weiterhin regelmäßig zu schneiden. Wir werden relativ oft gefragt, wie lange soll denn im Herbst ein Rasen geschnitten werden? Und man muss es wirklich so beantworten und sagen, solange er wächst. Das kann mal früher sein, das kann mal später sein. Und das gab es vor einigen Jahren mal, dass der selbst rund um Heiligabend noch geschnitten werden musste, weil einfach kontinuierlich relativ hohe Temperaturen geherrscht haben. Und die haben einfach dafür gesorgt, dass der Rasen weiterhin gewachsen ist. Also von daher kann man das so pauschal gar nicht beantworten. Er sollte weiterhin regelmäßig geschnitten werden. Der Schnittintervall ist sicherlich dann nicht mehr so wie vielleicht im Mai oder im September, aber dann vielleicht alle 14 Tage, dass man dann doch nochmal mit dem Rasenmäher drüber geht oder auch den Mähroboter weiterhin sein Werk tun lässt.
Aber warum? Ich meine, wenn man den Rasen nicht nutzt, ist es dann nicht egal, wie hoch das Gras ist?
Ja, nicht ganz, weil wenn der Rasen weiterhin wachsen würde und man hat dann vielleicht Grashalme von 7, 8, 9 Zentimetern, dann ist es natürlich so, dass aufgrund der vielen Feuchtigkeit und der schwierigen Bedingungen aufgrund des Wetters, wir sprachen ja gerade schon drüber, diese Grashalme nur noch sehr langsam abtrocknen. Und dann kommt wieder das Thema mit dem Pilz ins Spiel. Auf feuchten Rasenpflanzen können sich Pilzkrankheiten besonders schnell bilden. Und von der Seite her sollte man auch weiterhin regelmäßig schneiden. Und tatsächlich so diese 5 Zentimeter, die man oft auch als Länge sagt, die sollte man auch wirklich genau im Auge behalten, weil zu lang ist nichts wegen Pilzgefahr und zu kurz ist auch nichts, weil wenn es denn mal richtig kalt werden würde und der Rasen hätte nur 3,5 Zentimeter Länge, dann ist er besonders frostempfindlich.
Warum?
Weil einfach dann auch kaum noch Rasenlänge vorhanden wäre, die zurückfrieren könnte, so sagt man das. Also wenn jetzt wirklich da 10 Grad minus über den Rasen drüber gehen, dann kann der Rasen das deutlich besser vertragen, weil auch eine etwas bessere isolierende Wirkung vorhanden ist. Und eben bei der Rasenpflanze, die oberen 2 Zentimeter, das kann sein, so sagt man das dann, dass sie zurückfrieren. Aber das wäre dann unkritisch an der Stelle.
Ach so, und wenn die so kurz ist, dann geht es im Grunde direkt ans Eingemachte und dann ist die Pflanze hinüber.
Ja, ganz genau.
Ah, okay. Und wie sieht das mit Nährstoffen aus? Also braucht der Rasen auch spezielle Nährstoffe dann noch vom Winter?
Ja, was da gut wäre, einen speziellen Herbstrasendünger zu verwenden. Und das Besondere an dem Herbstrasendünger ist das, dass da sehr viel Kalium drin ist. Und Kalium ist ein ganz wichtiges Nährelement eben, was so die Robustheit von Pflanzen, in dem Fall von Rasenflächen, betrifft. Weil man kann sich das wirklich bildlich so vorstellen, dass dieses Nährelement Kalium in die Zellwände eingebaut wird. Die Zellwände sind dann dicker und eben nicht so frostempfindlich, als wenn eben dieses Kalium fehlen würde. Das ist so der eine Faktor. Und der andere Faktor ist der, es steckt auch eine Portion Stickstoff in einem solchen Dünger drin. Und der wird dann in den Wintermonaten nicht ausgewaschen, der Stickstoff, sondern verbleibt im Boden und wartet im Grunde nur auf bessere Bedingungen. Heißt, dass im Frühjahr, das kann mal im Februar sein oder sonst im März, die Temperaturen ansteigen, der Rasen möchte wachsen, hat dann aber auch schon die ersten Nährstoffe, eben den Stickstoff, der dann schon im Boden drin ist und kann dann auch wachsen. Eine Rasenfläche, die mit einem Herbstrasendünger versehen worden ist, ist dann im Frühjahr deutlich schneller wieder grün.
Und wann ist so der beste Zeitpunkt dafür?
Kann man so ganz pauschal nicht sagen. In den sehr milden Gebieten, irgendwo Rheinland, auch nach Nordwestdeutschland hin, wäre das so bis Ende Oktober, vielleicht auch in den ersten Novembertagen, immer noch ein guter Zeitpunkt. Und in den Gebieten, wo es etwas früher kühl wird oder auch im Mittelgebirge, da sollte man das irgendwann im September oder Anfang Oktober erledigen. Weil da einfach dann die kühleren Temperaturen früher herrschen und eben die Nährstoffe dann auch schon umgebaut sein sollten, dass einfach die Pflanze davon dann auch profitieren kann. Was das Düngen betrifft, ist natürlich der Zeitpunkt sehr wichtig, aber vielleicht auch noch zwei ganz praktische Hinweise dazu. Was immer ganz gut ist, wenn man das nach einem Schnitt macht, irgendwie 2, 3, 4 Tage später, ist das gut, dann haben sich auch die Schnittflächen wieder verschlossen, dann ist es ein guter Zeitpunkt, um eben eine Düngungsmaßnahme vorzunehmen. Und zweitens, wenn natürliche Niederschläge ausbleiben sollten, ist es natürlich entscheidend wichtig, dass dann anschließend gut gewässert wird. Einfach, dass dann sich der Dünger auflösen kann und dann in den Boden gelangen kann, damit er eben auch umgesetzt werden kann. Das sind vielleicht dann nochmal zwei wichtige Hinweise an der Stelle.
Bei genügend Wässern, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachfragen. Das habe ich ja auch schon gelesen auf meinem Dünger. Was heißt denn das? Reicht das dann, wenn man den einmal wässert oder muss das wirklich 2, 3 Tage hintereinander machen?
Auch das kann man so pauschal nicht beantworten.
Na toll.
Ja, ist manchmal wirklich schwierig, das so zu sagen. Was immer ein ganz guter Hinweis ist, dass sich so der Dünger aufgelöst hat und dass man im Grunde von dem Dünger auch nichts mehr sieht. Das an einer Zeitdauer festzumachen ist immer schwierig, weil es einfach ganz unterschiedliche Bewässerungsarten gibt. Das ist schwierig. Ein ganz guter Hinweis ist der, einfach zu gucken, sind Düngerkörner noch sichtbar oder eben nicht mehr sichtbar.
Na, du hast ja auch recht. Manchmal ist der Boden ja auch schon ein bisschen feucht, dann löst sich das Ganze natürlich schneller auf.
Ja. Wenn ihr Lust habt, unseren Bio-Herbstrasendünger einmal selbst auszuprobieren, dann nehmt doch gerne an unserem Gewinnspiel teil. Wir verlosen 5 Beutel unter allen Zuhörern.
Ja, und wenn ihr mitmachen wollt, geht einfach auf compo.de/podcast. Da findet ihr alle Infos zum Gewinnspiel. Den Link stellen wir euch später noch in die Shownotes. Aber nochmal zurück zu deiner Herbstroutine mit dem Rasen, Werner. Vertikutierst du auch nochmal im Herbst?
Das kann man machen, wenn es notwendig ist.
Wann ist es notwendig?
Wenn wirklich der Rasen einigermaßen stark verfilzt ist oder man auch den Eindruck hat, dass da noch sehr viel Unkraut drin ist, auch noch sehr viel Moos drin ist, dann kann man das machen. Würde auch mit zur Herbstroutine dazugehören. Man sollte es allerdings zeitlich ziemlich genau verorten, dass es nicht zu spät gemacht wird. Und auch so in den milden Gebieten sollte das bis Anfang Oktober erledigt sein. Weil das Vertikutieren schon ein einigermaßen einschneidendes Erlebnis ist für den Rasen. Und von daher muss er sich nach dem Vertikutieren auch noch erholen können. Deswegen sollte man es nicht zu spät machen.
Wieso ist das so ein einschneidendes Ereignis? Ich meine, tut man dem damit irgendwas?
Ja, im Grunde schon, weil Vertikutieren heißt ja Vertikat. Eben, das sind ja diese Messerchen, die dann rotieren und die dann auch so die Wurzeln der Rasenpflanzen anritzen. Das veranlasst den Rasen auch wieder weiter zu wachsen. Aber der ist schon einigermaßen gerupft nach so einem Vertikutiervorgang. Einigermaßen gerupft ist auch gut. Bei manchen ist es so, wenn ich Fotos manchmal sehe, da ist nichts mehr übergeblieben. Das ist dann auch kein Vertikutieren mehr, ist wirklich so. Sondern es wird natürlich schon eine ganze Menge an Material rausgearbeitet und dann braucht der Rasen einfach noch ein bisschen was an Zeit, um sich erholen zu können.
Würdest du denn jedes Jahr vertikutieren oder ist das eher was, was man wirklich nur sporadisch macht?
Im Frühjahr zu vertikutieren, das machen viele, ist da sicherlich auch ein ganz guter Zeitpunkt. 2-mal im Jahr, das wäre eher so der Fall, wenn es wirklich unbedingt Not tut. Ansonsten reicht das oft aus. 1-mal im Jahr, da kann man aber für sich dann auch entscheiden, im Frühjahr oder im Herbst das zu tun. Wie gesagt, 1-mal ist in aller Regel genug.
Okay. Und jetzt eine Frage, die ich immer habe. Ich habe irrsinnig viele Maulwürfe und auch Wühlmäuse und so im Garten. Das heißt, ich habe auch im Rasen immer mal wieder so kahle Stellen. Lohnt sich das denn, die im Herbst Samen auszusäen oder mache ich das besser im Frühjahr?
Ich würde es immer im Herbst machen, weil da ist der Boden warm und da ist es deutlich leichter, dass der Rasensamen zur Keimung kommt und dass er sich dann auch noch so weit etablieren kann, dass, bevor es richtig kalt wird, er einfach dann auch so weit gewachsen ist, dass er das Ganze auch gut übersteht. Die komfortablere Nachsaat findet im September oder auch Anfang Oktober statt. Im Frühjahr, im zeitigen Frühjahr, ist das deutlich risikobehafteter.
Aber wachsen die dann nicht viel schneller im Frühjahr?
Nein.
Nein?
Nein.
Ich hätte immer gedacht, dass die Pflanzen im Frühjahr irgendwie mehr Gas geben automatisch.
Nee, bei Keimlingen ist es eher so, da spielt die Bodentemperatur einfach eine ganz große Rolle. Und diese Bodentemperatur habe ich dann im September. Im April habe ich die oft nicht. Von der Seite her, diese Keimphase ist im September viel, viel eleganter zu lösen als im Frühjahr. Und September ist im Grunde der perfekte Saatmonat.
Ah, gut zu wissen. Siehste, habe ich wieder was dazugelernt. Aber jetzt kannst du vielleicht auch noch was lernen. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Weißt du, wie viele Grashalme auf einem Quadratmeter Rasen sind?
Unglaublich viele. Ich hatte mal was von 30.000, 40.000 und noch mehr.
Oh, na toll. Ich dachte, jetzt kriege ich dich mal mit irgendeiner tollen Info. Laut meiner Quelle sind es 20 bis 40.000 Grashalme je Quadratmeter beim Gartenrasen. 100 Punkte. Golfplätze und Fußballplätze.
Golfplätze haben mehr. Aber da geht es eher um das Green, da geht es auch bis zu 100.000.
Ey, Werner, das macht überhaupt keinen Spaß mit dir. 100.000 bis 200.000 Halme steht hier, ja. Du, ja, dir kann man nichts vormachen, du weißt alles.
Nee, das auch nicht, aber weil ich da selbst auch mal sehr beeindruckt von gewesen bin, von diesen Zahlen. Weil man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Eben Meter mal Meter ist so riesig viel nicht. Und dass da so viele Halme dann sind, das ist tatsächlich eine unvorstellbare Größe, keine Frage.
Aber sag mal, wie machen das denn diese Greenkeeper, also beim Fußball und bei so Golfplätzen? Das war ja jetzt, oder ist ja ganz schön aufwendig, was wir hier besprochen haben. Und wenn die dann wirklich so wahnsinnig große Flächen und dann auch noch in einem Tipptopp-Zustand halten müssen?
Ja, da kommen natürlich zwei Faktoren dazu. Ökobilanz ist da eine andere Frage, werden wir jetzt hier auch, glaube ich, nicht weiter diskutieren. Die haben eine Bodenheizung und die haben natürlich künstliches Licht.
Aber die Golfplätze doch nicht.
Nee, Golfplätze nicht, aber bei Golfplätzen ist es so, die liegen ja in einer freien Fläche. Die kriegen dann natürlich dann auch während der Herbst- und Wintermonate das natürliche Licht in voller Menge ab. In einem Fußballstadion habe ich ja oft das Problem in den großen Stadien, ob jetzt in Köln, in Dortmund oder sonst wo, dass einfach die Tribünen sehr viel Licht wegnehmen. Das habe ich jetzt bei einem Golfplatz nicht. Von daher ist ein Fußballstadion da nochmal eine besondere Situation, dass da auf jeden Fall künstlich belichtet wird. Und beim Fußball ist es auch noch so, da wird ja in aller Regel während des Winters durchgespielt. Auf dem Golfplatz habe ich oft Sperren während der Wintermonate, dass der Rasen sich selbst überlassen wird und auch nicht weiter gestresst wird. Aber wenn jetzt am 3. Januar Bundesligaspiel ist, dann muss der Rasen ja auch Topleistung bringen, wenn man das so sagen möchte.
Da hast du natürlich recht. Es gibt doch auch das eine Stadion, wo der Rasen im Grunde rausgefahren wird, ne?
Ja,
hast du das schon mal gehört?
Ja, in Gelsenkirchen, die
Gelsenkirchen.
Haben das, ja. Damals, als das entwickelt worden ist, war das natürlich auch eine tolle Idee. Und das hat ja zwei Effekte. Einerseits, dass man dann eben das Stadion mit dem Dach auch nutzen kann als Veranstaltungshalle, irgendwie für Konzerte oder andere Veranstaltungen. Und dass der Rasen dann draußen im Freien steht und mehr Licht abbekommt. Das ist schon ganz gut, gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt den 20. Dezember haben und es ist dunkles Wetter, dann habe ich 8 Stunden Tageslänge. Dann steht der Rasen zwar draußen im Wind, was auch gut ist, aber das Licht ist trotzdem großer Mangelfaktor. Selbst da in Gelsenkirchen belichten die ihren Rasen auch während des Winters. Und ansonsten würden die auch nicht glücklich werden mit ihrer Rasenfläche.
Wahnsinn, was da für ein Aufwand betrieben wird. Aber kommen wir nochmal zurück zu unseren normalen Gärten. Die werden natürlich nicht belichtet im Sommer, im Winter. Was hast du sonst noch für Tipps? Also was machst du so, um deinen Rasen bestmöglich in Schuss zu halten und vorzubereiten?
Was man immer noch ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, ist das Thema Wässern. Nicht oft, aber manchmal ist es schon auch so, dass wir einen trockenen Herbst haben. Und dann ist es auch gut, sporadisch zu wässern. Wenn man wässert, macht man es intensiv, keine Frage. Aber dann braucht man es vielleicht nur noch 1-2 Mal im Herbst zu machen. Dann aber durchaus kräftig und durchdringend, wie man so sagt. Ist oft aber auch nicht notwendig. Zweitens, was auch ein klassisches Herbst- und Winterthema ist, den Rasen zu kalken.
Kalken?
Kalken, also dass Kalk aufgebracht wird.
Ganz normaler Kalk.
Ja, das ist auch schon ein spezieller Kalk, der ist sehr fein. Der wird dann eben ausgestreut oder manchmal auch mit dem Streuwagen ausgebracht, je nachdem, wie die Körnung des Kalkes auch ist. Weil ihr Glaube von vielen ist das, dass man eben durch diese Kalkgabe verhindern könnte, dass Moos zustande kommt. Das klappt nicht. Aber was natürlich wichtig ist, um den pH-Wert, um den Säuregrad im Boden zu stabilisieren, dafür macht das Kalken Sinn. Aber vorangestellt sollte man immer eine Analyse des pH-Wertes, des Säuregrades vornehmen, um einfach zu sehen, ob denn eine solche Kalkung überhaupt notwendig ist. Weil wie immer, zu viel ist zu viel. Der Schuss kann auch nach hinten losgehen.
Ah, okay.
Klassischerweise hat man früher gekalkt, dass man sagte, wir kalken auf Schnee. Heißt also, wenn der Rasen mit einer Schneedecke versehen war, dass da drauf gekalkt worden ist und dass dann eben mit der Schneeschmelze der Kalk dann direkt in den Boden eingewaschen worden ist.
Ach, weil der sich dann einfach optimal verteilt hat auch.
Genau. Jetzt fehlt es oft an dem Schnee, von daher ist es dann egal, aber das ist ein ganz klassisches Thema im Winter. Man kollidiert auch mit keiner Düngung und von daher kann man das dann irgendwann im Dezember, Januar erledigen, wenn man gerade Zeit und Muße hat, das Wetter vielleicht auch einigermaßen angenehm ist, dass man da auch gerne mal nach draußen gehen mag.
Alles klar. Und würdest du sagen, wenn man das alles so gemacht hat oder das Kalken vielleicht schon mal geplant hat zumindest, dann kann man den Rasen so in seine verdiente Winterruhe schicken?
Fast, ja.
Fast? Ja, okay, was kommt jetzt noch?
Was oft im Winter auffällt, dass ein Maulwurf sich angesiedelt hat in der Rasenfläche. Und Maulwurf bekämpfen, töten dürfen wir ja nicht, wäre auch niemals meine Meinung.
Wollen wir auch nicht.
Nee, genau. Wollen wir auch wirklich nicht. Aber dieser Hügel, die würde ich dann immer auseinanderhaken.
Im Herbst?
Im Herbst, beziehungsweise wenn sie anfallen. Und wenn man das dann kontinuierlich macht, während der Wintermonate ist das wenig Arbeit. Und wenn man das dann so wieder mit einer Hake dann verteilt hat, wird die Erde auch dann ganz langsam durch die Niederschläge wieder in den Boden eingewaschen, sodass dann auch nichts Unschönes übrig bleibt. Der Maulwurf ist wahrscheinlich ganz zufrieden in dem Boden, wo er da unterwegs ist. Und der Rasenbesitzer auch, weil er eben dann nicht diese Fehlstellen dann im Frühjahr hat und vielleicht eine Rasenfläche dann wiederfindet, die übersät ist mit diesen Maulwurfshügeln. Da sollte man sicherlich drauf achten. Und was man dann im Winter auch mit im Auge behalten sollte, dass man sich so ein bisschen um seine Gerätschaften kümmert, dass der Rasenmäher vielleicht auch mal zur Inspektion gebracht wird. Zumindest aber, wenn man den zu Hause auch hat, dass der frostfrei aufbewahrt wird, wenn der einfriert, der Rasenmäher kann ein bisschen Probleme machen, muss nicht immer so sein, aber sollte man darauf achten. Und was wir vorhin auch schon mal sagten, eben wenn frostige Bedingungen sind, dass man dann auch nicht auf dem Rasen rumläuft, einfach weil die Grashalme dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abknicken. Man würde das dann über Wochen sehen, wo man dann mal hergelaufen ist.
Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass sich unser Rasen dann in dieser Zeit, die eh schon so ein bisschen schwierig für ihn ist, wohlfühlt, gut vorbereitet ist und schön ruhen kann bis zum nächsten Frühjahr.
Ja, und wenn ich dann auch tatsächlich mal einige Wochen mich weiter nicht mehr um den Rasen kümmern muss, ist es ja, glaube ich, auch eine ganz schöne Situation.
Ach, das klingt doch gut. Und ruhen bis zum nächsten Frühjahr, das ist ja auch so ein bisschen das Stichwort jetzt, was ich traurig finde. Unser Podcast ruht ja jetzt auch bis Anfang des nächsten Jahres. Auch wenn wir zwei natürlich in der Zeit noch eine Menge anderer Dinge zu tun haben.
Was es aber noch weiterhin geben wird, auch während der Wintermonate, ist unsere grüne Sprechstunde.
Ja, genau. Und ich freue mich auf jeden Fall schon total, wenn es im Frühling wieder losgeht mit Dein Fleckchen Grün. Und ich werde den Herbst und den Winter dafür nutzen, mir schöne neue Themenideen zu überlegen. Und das könnt ihr übrigens auch tun. Schreibt uns doch mal, welche Themen euch nächstes Jahr interessieren würden. Entweder per Mail an podcast@kompo.de oder über Spotify, da könnt ihr uns auch direkt schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall ganz doll auf eure Ideen und Vorschläge und sagen Tschüss bis zum nächsten Frühjahr.
Euch eine gute Zeit. Bis dahin.